Unsere fortlaufende Betrachtung ist im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Der Text davor war nochmal ein Rückblick auf die Leiden Jesu in der Ermutigung, dass durch seine Leiden so wichtiger Sieg errungen wurde, der Sieg über die Sünde. Und das soll auch uns ermutigen, wenn wir darin stecken. Wir lesen uns Vers 7 bis 11 und werden hier einige Anweisungen, Anleitungen zum Tun erfahren, lesen. Die werden uns ansprechen. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist unser Text. Und so wollen wir in dem ersten Vers auch, das uns den Gedanke über das Ende nochmal im Zusammenhang der neutestamentlichen Begriffe betrachten. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und weil das so ist, ist hier die schlussfolgernder Gedanke: sollen wir besonnen sein, besonnen denken und nüchtern zum Beten. In dem Zusammenhang der neutestamentlichen Texte ist die Endzeit die Zeit zwischen Jesus seinem ersten Kommen und seine Wiederkunft. Dieser ganze Abschnitt heißt Endzeit. Und das ist hier auch wahrscheinlich in diesem Sinne gemeint, im Blick darauf, dass Gottes Kinder wissen, diese Welt ist endlich, so wie unser persönliches Leben endlich ist. Und somit in diesem Zusammenhang ist auch die Nüchternheit oder Besonnenheit vielleicht auch in Ansporn in dem Zusammenhang der Endlichkeit. Denn als letzte Tage wird immer wieder ein ganzer Abschnitt genannt in dem Neuen Testament. Hebräer 1,1,2 ist ein Beispiel davon. Nachdem Gott zu alter Zeit vielmals und auf vieler Weise zu den Vätern geredet hatte, durch die Propheten, redete er in diesen Tagen, den letzten, zu uns durch den Sohn. Letzte Tage ist der Abschnitt zwischen dem ersten Kommen und der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Begriff wird so bei Jakobus verwendet, bei Petrus, in der Apostelgeschichte, in der Predigt von Petrus nennt er das auch so, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes, die an Pfingsten geschah, er nennt die letzte Tage. Und das wird sein in den letzten Tagen, sagt Gott, ich werde ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Dieser Zeit nennt die Bibel schon die letzte Tage. Also das ist endlich und das ist wichtig, dass wir von diesem Ende her denken. Das Ende bedeutet ja nicht, dass es nichts mehr gibt und dass es uns nicht gibt und Gott nicht gibt. Das nicht so ein Ende, sondern das Ende dieser Weltordnung, so wie die jetzt ist. Wir nahen uns in diese Zeit zu Gott nur im Glauben. Das wird zu Ende gehen. Es wird ein Schauen geben. Also es ist nicht ein Ende mit im Sinne von, wenn wir mal die Endlichkeit in vielen unseren Erfahrungen erlebe, dann kann die auch oft etwas bedeuten, dass was Gutes zu Ende geht. Hier ist es diese Weltordnung, denn Gott schafft eine neue. Deswegen wird uns Christen das auch vorgeworfen, dass wir uns zu wenig um diese Welt sorgen, dass wir sie zu wenig schützen, zu wenig für sie übrig haben, zu wenig dafür sorgen, dass sie besser wird. Und einerseits stimmt das. Das ist, was uns bewegt, diese Welt zu schützen, zu bewahren, ist nicht ihre Ewigkeitsbestand, sondern Gottes Auftrag. Den haben wir. Diese Welt zu schützen, zu bewahren, das sollten schon Adam und Eva tun. Und deswegen sollen wir uns hier auch gar nicht zurücknehmen, sondern sagen, das ist auch unser Auftrag. Aber nicht in dem Sinne, wir werden das alles schützen, damit das ewig weitergeht. So nicht, sondern in einem ganz anderen Sinne. Gott wird diese Welt neu schaffen und verwandeln. Das Alte wird man nicht mehr gedenken. Das ist, worauf wir hoffen und deswegen auch ist ein anderer Zugang bei den Christen zu der Schöpfung. Aber diese erste Schöpfung hat Jesus mit seinem ersten Kommen zum Ende eingeleitet. Und deswegen sagt Petrus hier auch, das soll uns zu Besonnenheit anleiten, zu einem besonnenen Denken. Und da sind wir auch bei der ersten Anweisung, das gesunde Denken. Vielleicht kennen wir einige Beispiele uns das so verbinden damit, damit uns das vielleicht deutlicher wird, dass wir das besser erkennen, was damit gemeint sein kann, gesundes Denken zu haben. Das gleiche Wort verwendet Jesus in dem Gleichnis in Matthäus 5, Vers 15. Da sagt er das gleiche Wort. Es ist nicht besonnenes Denken, wenn du eine Lampe unter das Bett stellst. Es ist nicht klug, es ist nicht gut. Eine Lampe muss so hängen, stehen im Raum, dass sie den ganzen Raum beleuchtet. Das ist klug. Das Wort wird hier dazu verwendet. Besonnen, nüchtern, gesund denken. Das gleiche Wort ist verwendet worden in dem Bericht über den kranken, besessenen Menschen, den Jesus in den Gräbern findet, oder er lebt in den Gräbern. Und als dann er gesund wird, als er gesund wird im Denken, die Dämonen aus ihm raus sind, dann sitzt er da so mit diesem Wort gesund, denkend, nüchtern, bekleidet, sitzt dieser Mensch und nimmt die Welt jetzt gesund wahr. Deswegen ist das hier von der Sprache her etwas, was wir vielleicht so sagen können, denken, gesund denken. So denken, dass wir nicht Fehleinschätzungen machen. Das Ende der Dinge ist gekommen. Der Römerbrief in Kapitel 8 spricht in diesem Zusammenhang über eine fleischliche Gesinnung, also ein fleischliches Denken, im Sinne von, dann denkt der Mensch ohne Jesus. Er nimmt die Welt vielleicht normal wahr, er denkt gesund im Sinne, dass er die Lampen richtig hinhängt. Das tut er, aber er nimmt diese Welt, sich selber und das Leben ohne Jesus wahr. Das sagt der Römerbrief an der Stelle, das ist nicht gutes Denken. Das ist fleischliches Denken, das ist ein Denken ohne Jesus Christus. Fülle meinen Blick mit dem Gedanken, dass ich diese Welt sehen kann mit den Augen von Jesus. Das wäre so das Gebet dafür, für gesunde Gesinnung. Und diese gesunde Gesinnung überträgt er dann auf die Nüchternheit zum Gebet. Was kann das bedeuten? Was bedeutet nüchtern sein zum Gebet? Vielleicht haben wir da auch unsere Erfahrung damit oder auch ein vergleichbares Wort in der Heiligen Schrift, das diesen Gedanken aufgreift, würde ich gerne jetzt entgegennehmen. Oder wir alle. Nüchtern zum Gebet. Es ist vielleicht ein sehr hinkendes Beispiel, aber ich habe mir einfach überlegt, wie eignen wir uns Fertigkeiten an, von klein auf. Unser ganzes Bildungssystem schließt nirgendwo Gebet ein. Ich nehme jetzt die Privatschule daraus. Aber jetzt einfach vom Bildungssystem. Was sagt man? Sei fleißig, lese, lerne, übe, tu das immer weiter. Dann kannst du das noch besser, dann gelingt es dir noch besser. So, und wenn wir da nicht nüchtern sind, dann werden wir anfangen so zu denken. Ich muss das noch besser machen und so da noch mehr üben und das machen. Und wir vergessen das Gebet. Wir nehmen das da nicht mit rein. Wir denken nicht ans Beten. Von dem, wenn wir das jetzt mal so nehmen, hier, mir haben die Eltern das beigebracht. Die haben das selber getan. Die haben das vorgelebt. Die haben erstmal ein Kindesgebet uns beigebracht, dass wir jeden Tag beteten, bis wir irgendwann merkten, ich kann das selber sagen, was ich sagen möchte zu dem Herrn Jesus. Und so lernt man beten. Aber wenn man das nicht tun würde und in dem System dieser Welt lebt, da ist der Raum nicht da. Da gibt man Gott diesen Raum nicht. Da ist das nichts eingerichtet, wo man zu Gott betet. Und deswegen gibt es viele Kulturen dieser Welt, da ist das viel stärker verankert in dem Alltagsleben, dass das ganz natürlich und normal ist, dass Menschen beten. Vielleicht ist diese Nüchternheit eins davon. Das andere, was der Philipperbrief uns sagt, das war so, woran ich gedacht habe. Der stellt das Gebet den Sorgen gegenüber und sagt, sorget euch nicht, sondern betet. Lasset im Gebet und Flehen eure, mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Im Vergleich zu Sorgen. Somit denke ich, ist auch etwas, was uns vielleicht jetzt zum Teil überrascht. Wir kennen diesen Satz, Not lehrt beten, aber nicht nur. Die Not kann auch uns ablenken vom Gebet. Dass die Not auf einmal uns so gefangen nimmt, dass wir nur noch an die Not denken, nicht am Gebet. Und das, was wir hier zusammengetan haben, auch eine große Not, dass die uns nicht zum Verstummen bringt, haben wir in den Gebeten gehört, dass wir dadurch nicht verstummen, dass die Not uns nicht dahin bringt, dass wir aufhören zu beten. So steht das auch im Philipperbrief. Und in diesem Zusammenhang, vielleicht auch, weil hier bis jetzt von Leiden gesprochen wurde, von Sorgen gesprochen würde, da will er uns gläubigen Menschen sagen, lass deine Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft des Gebets, nicht von ungünstigen Umständen ablenken. Sie sollen dein Gebetsleben nicht bestimmen, sondern deine Beziehung, dein Glaube zu Gott soll dein Gebet bestimmen und nicht die Umstände, die einmal günstig sind und einmal ungünstig. Einmal lenken sie uns ab, das andere Mal führen sie uns dahin, aber die bestimmen uns dann. Aber eine Nüchternheit beim Gebet wird immer wieder sagen, beten ist Bekenntnis. Beten ist Verherrlichung Gottes. Beten ist Ausdruck des Glaubens und deswegen will ich beten. Das ist nüchtern beten. Immer wieder neu bewusst beten. Es sind immer wieder kleine Pausen da. Auch wenn nicht, steht einfach auf. Meldet euch, Geschwister. Teilt Gedanken mit, die wir miteinander hier gerade teilen sollen, um dem Wort nahe zu kommen. Jakob, sprich, so dass wir es alle hören.
Wenn ich an dieses Wort dachte, dann dachte ich immer mit Verstand beten. Nicht einfach irgendwas, sondern denken und beten.
Ja, so wie Nüchternheit ist ja das Gegenteil von Trunkenheit und da macht der Alkohol oder was anderes die Sinne unklar und so kann vieles andere unsere Sinne unklar machen. Deswegen Nüchternheit kann das sehr wohl so angewandt werden. Ja, dann lesen wir uns den Text weiter. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das ist nicht zu übersehen, dass die Aposteln unseres Herrn Jesus Christus als die Ecksteine der Lehre, so hat Jesus das formuliert, dass er als Eckstein ist und dass die Aposteln die Grundlagen gelegt haben vom Evangelium. Wir werden das bei den allen immer wieder finden. Paulus, Johannes, Petrus, dass sie der Liebe einen ganz besonderen Stellenwert geben. Auch hier wieder vor allen anderen Dingen. Wir kennen diesen Satz bei Paulus, als er zum Gebet ruft. Vor allen Dingen tut bitte Gebet und Fürbitte. Hier Petrus wendet das auf die Liebe an und sagt, vor allen Dingen habt untereinander eine anhaltende Liebe. Die höchste Wichtigkeit. In den Heilszeiten von Gottes Geschichte mit uns Menschen ist die Liebe in allen Heilszeiten die Priorität gewesen. Was ist das größte Gebot? Liebe Gott und liebe die Menschen. Das größte Gebot war auch damals in der Heilszeit des Gesetzes die höchste Priorität, das höchste Gebot. Jetzt im Evangelium, was hat Jesus gesagt? Ein neues Gebot gebe ich euch. Er hat dem Gebot der Liebe wieder die volle Priorität gegeben. Und hier ist es aber auch nicht zu übersehen, dass er die Gemeinschaft der Gläubigen dazu anleitet, dass sie diese Liebe erstmal untereinander üben. Habt untereinander eine anhaltende Liebe. Das wird uns an anderen Stellen ja auch weitergeleitet und dass wir auch die Liebe zu der verlorenen Welt haben sollen, so wie Gott diese Welt geliebt hat. Aber hier bleiben wir erstmal an dem, was dieser Text uns direkt sagt. Und er sagt, spricht hier von der Liebe unter den Gotteskindern. Anhaltende Liebe. Liebe ist hier auch wieder mit der göttlichen Liebe ist dieses Gesetz, dieses Wort im Griechischen steht es als Agape. Das heißt, sie ist die willentliche Liebe. Sie ist nicht so diese Liebe, die auf Sympathie, Zuwendung und Gefühle so aufgebaut ist, sondern es ist eine Einstellung, es ist eine Entscheidung, es ist etwas, was ich sage, hier will ich mich öffnen für Gottes Gebot. Ich glaube, es ist auch die Erfahrung in unserer Gemeinde, dass wir in der Größe, wie wir sind, ja uns auch die Frage stellen, wie intensiv können wir das miteinander ausleben? Kann das jeder mit jedem intensiv ausleben? Ich glaube nicht. Die Begegnungen finden ja so gar nicht statt. Die Berührungen im Leben sind ja die Lebenswege auch nicht so. Aber das, was hier gemeint ist, glaube ich, das ist die Offenheit und die Zuwendung zu den Christen in dieser Welt soll meine Entscheidung sein. Das will ich so. Das will ich nicht auf ein paar Leute einschränken, sondern die ganze Gemeinde Jesu auf der ganzen Welt. Es sind alle seine Kinder. Es sind seine erlöste Menschen. Und das ist der Gegenstand meiner Liebe. Wie wird sich das praktisch gestalten? Aber dass Jesus gesagt hat, das ist das Zeichen, dass ihr überhaupt zu mir gehört, beginnt das untereinander, übt Liebe zueinander. Daran wird jeder Mensch erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Gemeinde der Liebenden. Dann schaut man danach, wie kann ich lieben? Sicher wird das hier auch die Frage sein, aber wir wollen ja keinem nicht hier jetzt sagen, so darfst du nicht denken, aber Wir haben wirklich nirgendwo ein Gebot, das uns dazu anleitet, zu prüfen, ob die anderen mich lieben oder nicht. Ich soll lieben. Das wird so in der Ehe angewandt. Da ist die Aufgabe von den Männern, sie sollen ihre Frauen lieben. Die Frauen sollen die Männer lieben. Aber nicht selten machen wir das anders. Dass wir doch irgendwann sagen, ich fühle mich nicht geliebt. Ich bin dann in eine andere Aufgabe. Aber wir werden die nicht ganz aus unserem Leben streichen können. Das ist eine Wahrnehmung und die, über die wollen wir auch sprechen. Aber wir sollen eins bedenken, das ist nicht unsere Zielsetzung. Das ist nicht das Gebot, was wir ausleben wollen. Denn glückselig, und das ist ja, was Jesus uns immer wieder verspricht, in seinem Wegen werden wir eine Glückseligkeit erleben. Die wird man erleben, wenn man Liebe sucht, Liebe dient. Wem kann ich Liebe zeigen? Nicht wie werde ich damit beschenkt? Die Wirkung dieser Liebe ist hier auch mit einem Satz uns verdeutlicht nahegebracht worden, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Jakobus verwendet dieses Wort auch. Im Vers 5 können wir aufschlagen, Kapitel 5, Vers 20. So wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verwirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode errettet und eine Menge von Sünden bedeckt wird. Eine Erklärung gibt uns, glaube ich, aber ein Wort aus dem Buch der Sprüche. Da können wir nachschlagen, Kapitel 10, Vers 12. Da sagt das Buch der Weisheit, Hass erregt Zwietracht, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Hass erregt Zwietracht, die Liebe deckt alle Übertretungen zu. Hier ist ja dann auch immer wieder die große Frage, sollen wir dann keinen nicht mehr ermahnen? Sollen wir Liebe, in Liebe alles zudecken und über nichts sprechen und alle Sünden walten lassen? Das sind ja immer so die Gegensätze, die man bei solchen Worten dann auch sicher uns in den Sinn kommen. Und das ist hier auch nicht gemeint. Wir werden das aber schwächen, diesen Satz, wenn wir hier jetzt wieder das volle Gegenteil besprechen. Deswegen lass uns mal an diesem Gedanken bleiben. Was will Petrus uns hier sagen? Ich glaube, er will sagen, die Liebe der Brüder bedeutet, dass man die Sünden, die man gegeneinander begangen hat, die vergibt man. Das ist Bedecken. Man vergibt die Sünden. Man hält sich nicht unversöhnlich, sondern vergibt Sünden der anderen Menschen und damit bedeckt man die. Da sind die zugedeckt. Das ist hier in diesem Sinne wahrscheinlich gemeint. Wenn wir die Brüder lieben, wenn Geschwister sich lieben, vergeben sie Sünden und zahlen nicht heim mit den gleichen Sachen. Deswegen sind das jetzt ja hier in diesem Abschnitt auch keine neuen Sachen für ein Gotteskind. Das sind ja alles Wiederholungen. Aus dem ganzen Neuen Testament finden wir diese Anweisungen immer wieder. Auch hier ist das eine Auffrischung für uns, dass wir uns sagen können, daran wollen wir heute ringen. Dafür wollen wir beten, dass wir gesund denken, nüchtern sind zum Gebet, das Gebet durch Lebensumstände, durch Situationen nicht zum Stillschweigen kommt. Wir wollen Liebe hochachten, um Liebe kämpfen, für Liebe ringen und sie auch dem ersten Platz schenken, so wie er hier sagt, denn die hat auch in allen Bereichen immer eine ganz große Frucht und sie ist in der Lage, sowas Gewaltiges, sozusagen Gott nachzuahmen, der vergebende Gott. Und wir können auch vergeben und nicht nachtragen. Und seid dabei gastfreundlich zueinander. Auch Gastfreundschaft wird in den Schriften des Neuen Testaments immer wieder erwähnt, als eine geistliche Tugend, ein Ausdruck der Liebe. Beim Lieben seid gastfreundlich, ohne zu murren. Ist Gastfreundlichkeit anstrengend? Oder warum kommt das Murren dazu? Ja, Peter, wie geht's dabei?
Ein ganz weltliches Beispiel in Russland, während dem Zirkus. Da waren zwei Clowns auf der Bühne, haben die Vorstellung gemacht. Und dann haben sie davor gespielt, also die möchte das und das passieren, die waren würden sich da böse, es war ein Zirkus. Aber dann hatte der eine dem anderen gesagt, das ist mir sitzen geblieben auf mein Leben lang, jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt das schon ist. Dann sagte der eine zum anderen, möchtest du Besuch kriegen für den ganzen Sommer? Das ist die Gastfreundlichkeit. Also dann hatte der sich an den Kopf gepackt, der andere und rausgelaufen.
Das war das Unerträgliche. Ja, deswegen eine geistliche Tugend, in der man sich üben soll, weil wir ja immer wieder im Neuen Testament auch die Anleitung haben, dass auch die Einstellung des Herzens so wichtig ist, wenn wir was tun. So erklärt ja der Korintherbrief das und sagt, ich kann ja mein ganzes Leben zum Opfer geben, aber wenn die Liebe dabei nicht ist, dann ist das wertlos. Und deswegen nicht nur die Taten. Die Taten sind vor allem, ohne die Taten ist ja nicht mal das Murren möglich. Ja. Aber dass man hier auch die Einstellung des Herzens sich erbetet als etwas, als eine geistliche Tugend, als etwas, was Gott schätzt. Im Hebräerbrief, glaube ich, sagt er, ermutigt damit und sagt, dadurch haben ja einige sogar Engel aufgenommen, ohne dass sie das wussten, dass es Engel sind, und es ist ein ermutigender Gedanke, gerade bei dieser Gabe, bei dieser Aufgabe der Gastfreundschaft. Dienst mit den Gaben haben wir hier weiter. Als wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Auch hier wieder. Geschwister, wir sind hier einfach in einem Bereich, da spricht der Apostel Petrus die Gemeinde an. Wir tun gut daran, wenn wir unser Glaubensleben nicht losgelöst von der Gemeinde denken. Und hier ist die Anleitung dafür. Wir wurden ermutigt, anhaltende Liebe untereinander zu üben. Und hier auch wieder eine Gnadengabe, mit der wir einander dienen. nicht nur der Welt, sondern der Gemeinde, einander dienen mit der Gabe, die uns gegeben ist. In dem Zusammenhang, vielleicht wäre es gut, dass wir über dieses Thema mal einen Abend nehmen, als Exkurs, als Geistesgaben, weil das Wort wird hier wirklich so übersetzt, das bei Petrus einmal, sonst hat nur Paulus immer dieses Wort Charisma, charismatisch, ist Gnadengabe. Und das verwendet er hier auch. Ich will da nur dieses Beispiel anführen. Für mich ist das eine ganz große Hilfe, das zu unterscheiden. Wir haben einen Dienst der Gabe, das ist hier so auch direkt gesagt. Jeder hat eine Gnadengabe. Das ist eine besondere Gabe. Und da haben wir noch den Dienst des Lebens. Und wenn wir die zwei Gleichnisse nehmen, die Jesus zu diesem Thema selber bringt, dann merken wir auch den Unterschied. In Matthäus 25, da sind drei Leute, die bekommen jeder unterschiedliche Gaben. In Lukas 19 sind 10 Mann und bekommen alle gleich. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, darf man auch dieses Thema, die Geistesgaben, verstehen. Diese geistliche Gnadengabe, die wird nicht gleich verteilt. Aber das ist nicht der Verdienst des Menschen. Das ist einfach so, wollte der Heilige Geist das. Und dann gibt es die Gaben des Lebens. Die haben wir alle gleich bekommen. Das Wort Gottes, den Heiligen Geist im Herzen, das Evangelium, den Glauben an Jesus. Da können wir uns alle gleich entfalten. Aber mit der Gabe, da sind wir einfach unterschiedlich begabt. Und deswegen ist das Thema an sich auch eine Hilfe, wenn wir das ein bisschen ausführlicher besprechen werden. Aber die Aufforderung ist hier sehr deutlich. Eine Gnadengabe hat jeder, mindestens eine, und er soll die auch gebrauchen im Dienst der Gemeinde. Denn dadurch, so will Gott, dass seine Gemeinde erbaut wird, wächst, und natürlich wird aus diesem Dienst in der Gemeinde auch der Dienst nach außen wachsen. Aber hier ist das eindeutig gesagt, dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Diese Verschiedenheit mahnt ja uns auch die Heilige Schrift zu bewahren, indem dass man dadurch nicht Spaltungen entstehen, weil die Gaben so unterschiedlich sind. Und das ist ja das gute Beispiel in dem Korintherbrief von dem Leib, können wir später auch noch mal kurz mit einschneiden. Wir werden dann hier damit abschließen. Wir wurden hier angeleitet in diesem Text, dass wir besonnen denken sollen, weil diese Welt vergänglich ist. Es ist die Endzeit. Die wird so nicht bestehen. Nüchtern zum Gebet sein, untereinander eine anhaltende Liebe üben, gastfrei sein, ohne Murren, und mit der Gnadengabe, die wir bekommen haben, wollen wir einander dienen. So waren erstmal die Anforderungen in diesem Text. Nichts Neues, aber ewiges Gottes Wort, das uns in diesen Dingen und dieser Erfahrung auch Mut schenkt. Wir werden noch beten und damit werden wir dann abschließen. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Offenbarung deiner Wahrheit. Du hast dein ewiges, lebendiges Wort gegeben. Und du hast uns hier auch den Auftrag gegeben, wenn wir das als Gnadengabe haben, dass wir das reden sollen, dann sollen wir das so reden, wie deine Aussprüche sind. So helfe uns in der Erkenntnis deines Wortes, deinen Gedanken zu verstehen, damit wir nüchtern leben können, nicht uns selber belügen, nicht selber betrügen, dass wir in der Liebe uns üben können, die ausleben können in dem Miteinander und den vielen guten Gaben, die du deine Gemeinde schenkst, dass wir dadurch so eine Bereicherung haben, dass du jedem an jedem gedacht hast und für dein Leib sorgst. Jesus, wir wollen auch diesem Wort nachkommen, dass wir nicht das für uns tun, nicht für uns unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungen bereichern, sondern zu deiner Herrlichkeit. Es soll dich verherrlichen und vergebe uns unsere Schuld, wo wir das übersehen, wo wir das sinnhaft an uns wenden, uns selber lieben, uns selber beäugeln, uns selber für gut erklären. Wir wollen bitten, Herr, dass die Herrlichkeit, die dir allein zusteht, dass wir sie auch so in unserem Herzen tragen, den einzigen Wunsch haben, dich, Jesus, groß zu machen, auch mit allem, was du uns schenkst. Amen. Die Gnade unseres Herrn sei mit uns allen. Amen.